Martin Ort ist heute zu Gast. Martin Ort ist Trainer von Patrick Bitzinger und deshalb sitzt er heute da und wir plaudern in unserem Format Out of the Bubble über den Sport Rudern.
Herzlich willkommen zum Podcast von Sweet Spot Training. Heute haben wir einen Gast dabei, den Mario vorstellen wird.
Ja, grüß euch. Martin Ort ist heute zu Gast. Martin Ort ist Trainer von Patrick Bitzinger. Der war schon bei uns im Podcast. Ein blinder Athlet, der, man kann nur Athlet sagen, weil er macht einfach so viel. Er macht auch Triathlon, er macht Laufen, er macht Rudern. Und deshalb sitzt er heute da und wir plaudern in unserem Format Out of the Bubble über den Sport Rudern. Und herzlich willkommen, Martin. Stell dir vielleicht einmal ein bisschen selber vor.
Herzlich willkommen. Ja, genau. Ich bin seit 2019 Paratrainer, dass Leute mit Beeinträchtigungen trainiere, großteils eher Leute mit, also eigentlich nur körperlich Beeinträchtigte, aber eher weniger Rollstuhlfahrer, also eher Leute, die was den ganzen Körper trainieren können und ansteuern können. Das heißt, sehr viele Blinde. Mhm.
Ist der Sport eben auch prädestiniert dafür, dass man mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausüben kann, wenn man das so dazu sagen kann?
Sogar sehr gut. Mhm. Also es gibt eben auch, ich sage es mal von Anfang an, Rollstuhlfahrer. Parasport, Pararudern ist generell bei uns eingeteilt in drei Kategorien. Das wäre, heißt PR1 einmal, das sind nur die Rollstuhlfahrer, die was eigentlich nur Arme und Schultern bewegen können. Dann gibt es PR2, die was dann auch den Oberkörper mitnehmen können. Und daneben, die, was ich sehr viel trainiere, ist PR3, die, was eigentlich den ganzen Körper trainieren können. Sei es Blinde, sei es Leute mit Plexusparese. Plexusparese ist eine Erkrankung oder eigentlich eine Verletzung, die, was bei der Geburt auftritt. Dann werden die Kinder mit der Hand rausgezogen und dabei die Schulter verletzt. Und dadurch ist die eine Hand, der eine Arm schwächer als der andere. Und beim Rudern, dadurch, dass es eine sehr gleichmäßige Bewegung ist, kann man dann manche Sachen ausgleichen oder erweitern.
Okay, super interessantes Thema. Ich glaube, dass wir mal irgendwie den Einstieg finden. Es ist ja doch das Out of the Bubble-Format. Wir sind in einer anderen Sportart. Ich weiß nicht, wie ruderaffin alle Zuschauer, Zuhörer so sind. Uns, muss man ja sagen, uns drei interessiert es, weil es einfach, kommen wir nachher noch dazu, viele Parallelen gibt und man es einfach super einbauen kann. Sause, weil noch hat in der Pandemiezeit ein Rudergerät mal trainiert.
Nein, das war nicht die Pandemiezeit. Ich durfte nicht Radfahren.
Ach so. Ja, stimmt. Ja, weil die Pandemie war ja.
Ich hatte Sitzbeschwerden, aber ich möchte hier nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern und während des Eingriffs habe ich noch gefragt, ob ich rudern darf. Die Chirurgin hat gesagt ja und ich habe währenddessen Standardformat, eigentlich der beste Ergometer.
Konzept 2.
Einen Konzept 2 währenddessen gekauft, also 1200 Euro einfach so, weil ich gesagt habe, okay, die nächsten 3 Wochen werden bitter. Und ich will nicht sagen, dass es die schönsten, aber es waren die schönsten 3 Indoor-Wochen meines Lebens.
Ja. Hast du das Gerät nicht mehr zu Hause? Oder?
Ja, ich habe es noch immer zu Hause und ich nutze es im Winter sehr gern. Aber ich glaube, was jetzt einmal wichtig ist, ist, erstens schauen wir es, glaube ich, alle drei zu den Olympischen Spielen, weil es einfach eine der großen olympischen Sportarten ist, meiner Ansicht nach.
Absolut.
Und für mich total faszinierend, welche Eigenschaften es bedarf, um im Rudersport überhaupt einmal Erfolg zu haben. Also möchtest du uns einmal sagen, gibt es einen sportartspezifischen Typ, wie ein Ruderer sein soll und worauf es im Training ankommt? Fangen wir mal mit dem Typ an.
Oder fangen wir mit dem Sport an. Erklär mal noch kurz vorab, was ist Rudern eigentlich im olympischen Sinne? Also welche Distanzen und welche Dauer und so, damit wir ungefähr einschätzen können, was eigentlich
das ist. Das ist schon mal ein guter Punkt. Bis jetzt war olympische Distanz immer 2 Kilometer. Ja. Das heißt eher auf Starkkraft-Ausdauer-Basis. Das muss wirklich schön Schnellkraft haben.
Ja.
Dauert circa zwischen 6 Minuten und 7-8 Minuten.
Mhm. Okay.
Und jetzt ist aber so, dass ab 2028, Olympische Spiele in Los Angeles, dann so Coastal Rowing dazukommt. Das heißt, im Meer rudern. Da läuft man 500 Meter, läuft man eine gewisse Distanz, 50 Meter, glaube ich, zum Meer.
Ja.
Er rudert dann insgesamt 500 Meter nur mehr im Slalom und läuft dann wieder zurück. Das heißt dann wirklich noch mehr auf Kraft und diese Ausdauerkomponente wird eher weniger.
Ich glaub, ist das so angelehnt an die Baywatch-Geschichten? Oder?
Wahrscheinlich.
Ja, aber was ist da der Hintergrund? Geht es da einfach darum, will man es attraktiver für den Zuschauer machen? Weil ich finde, Rudern ist so geil. das kann sich ja selbst ein absoluter Laie anschauen und man sieht, wer gewinnt. Also ich denke mal, ja, wenn man sich zum Beispiel bei Winterspielen anschaut, Eiskunstlaufen, ist das ja völlig willkürlich für einen Laien, wie das benotet wird. Ja. Oder beim Skispringen die Haltungsnoten oder so. Beim Rudern, wer als erstes durchfährt, ist Fuhren. Ja. Genau. Und gleichzeitig dadurch, dass die Unterschiede ja so marginal sind, wird es ja wirklich spannend. Man sieht ja wirklich, wie sich der Bug quasi
vorschiebt. Dann wird es noch spannender natürlich, weil es kürzer ist, aber auch kostentechnisch. Weil Rudern ist einfach eine Sportart, wo es einfach perfekte Bedingungen braucht. Also du brauchst eine Strecke, was genau 2 Kilometer lang ist, windstill ist, weil zum Beispiel die Surfer und so weiter und die Segler ist die Wasserbedingungen nicht so wichtig.
Ja.
Und deswegen brauchst du extra eine Strecke, was nur für den Rudersport angeschafft wird. Und das kannst du mit diesen Kostelrowingen, weil da wollen sie sogar Wellen haben, sind dickere Boote, breitere Boote, stark umgehen.
Okay. Wird aber einen ganz neuen Athletentypen wieder verlangen, oder?
Genau.
Weil du hast es angesprochen, du willst im Rudern eigentlich ein möglichst ruhiges Wasser haben und dann bist du jetzt eigentlich in einer Sportart, in den Gegebenheiten drinnen, die das komplette Gegenteil sind.
Genau. Ja. Und einfach auch viel kürzer, weil du brauchst auf einem anderen Trainingspensum, wenn du 2 Kilometer Leistung bringen musst, als wenn es nur 500 Meter sind.
Okay. Gibt es diesen Bewerb schon?
Gibt schon, ja.
Gibt schon. Wie lange ist da die Dauer? Sind wir da bei 2 Minuten wahrscheinlich?
Genau, oder? Circa. Okay.
Grausam.
Ja, ist ja vom der grausamen physiologischen Anforderungsprofil ja ganz anders.
Anaerobes Schlachtfest.
Ja, genau.
Genau, komplett. Also wie du auch angesprochen hast, Konzept 2 gibt es auch Rekorde. Und zum Beispiel die kurzen Rekorde sind von keinem Ruderern aufgestellt, sondern von irgendwelchen Strongmans auf 100 Meter, 500 Meter bis ca. 1000 Meter, weil da braucht man von der Rohkraft.
Ja. Ja,
da bist du bei unter drei Minuten sogar.
Ja, wir kennen es aus dem Bahnradsport, ne? Es ist relativ ähnlich. Ne? Also wenn du es jetzt vergleichst mit dem mit einem Zeitfahren über jetzt 12 Kilometer
wobei,
und dann bist du irgendwo beim Bahnrad mit 2 Runden.
Der große Unterschied ist, das Bahnrad braucht noch ein Skillset. Ich glaube, wenn du ein Ruderergometer mit einem Ruderboot vergleichst, das ist wieder was ganz anderes, weil setz einen Strongman ins Ruderboot, das schaut lustig aus, glaube ich.
Ja.
Also ich war ja mal in einem Ruderboot, ich habe wirklich ganz wenig in meinem Leben in einem echten Rennboot gerudert. Wirklich so wenig, dass es eigentlich vernachlässigbar ist. Aber es war wieder so viel, dass ich weiß, das hat mit dem Ergometer gar nichts zu tun. Mhm. Ja.
Also ein Ergometer nicht, aber ich gebe dir recht, man kann es vergleichen mit normalen Stillwasserrudern und Kostelrowing wahrscheinlich.
Okay.
Ja. In der Hinsicht wird es
nicht sein. Okay, das ist eine spannende Sache.
Ja, es ist auch wieder so.
Aber können die jetzt, entschuldige, nur weil ich da noch nachhaken will, die jetzt bei den Olympischen Spielen sind, bei dem aktuellen Format, sind das auch die nachher. Also können die das umlernen? Versuchen es die?
Können, oder bleiben aber die es braucht einfach andere Muskulaturen.
Ja.
Es ist jetzt 2028, Los Angeles, ist noch immer 2000 Meter. Also gibt es halt beides. Ja. Momentan. Okay. Es ist aber jetzt.
Wird beides bestehen bleiben?
Ist die Frage.
Ach so. Ob
es dann mehr auf die Kostler-Rolling-Sache hingehen, aber momentan wird es beides geben. Wobei, auch sehr interessant, in LA wird es noch so sein, normalerweise sind die Ruderdistanz 2 Kilometer, wie ich schon gesagt habe. Aber dort haben sie keine volle Genehmigung bekommen und deswegen haben sie es gekürzt auf 1500 Meter nur.
Ja, aber es ist ja wieder ein riesen Unterschied.
Das Land der unbegrenzten
Komplett, keine Ahnung.
Du hast einen Olympiazyklus von 4 Jahren, wo die gesamte Ruderwelt eigentlich auf 1500 Meter trainiert.
Genau. Ja. Weiß man noch gar nicht, wie das sein wird, wie die Qualifikation sein wird, weil man klassifiziert sich eigentlich bei der WM, Weltmeisterschaft natürlich, und die bleiben voraussichtlich mal auf 2 Kilometer. Es kann sein, dass man irgendwo auf 2 Kilometer schneller ist als einer auf 1500 Meter, aber du schaffst die Quali nicht.
Wie weit wird diese WM, bei der man sich qualifiziert, vor den Olympischen Spielen sein?
Groß als ein Jahr. Also jetzt zum Beispiel haben sich im September die Leute für Paris qualifiziert.
Ja. Okay, aber ich meine, es ist trotzdem spannend. Jetzt haben wir letztens einen Podcast gehabt, eben auch Out of the Bubble ist um Hockey gegangen. Und auch da Reglementänderungen, die den ganzen Sport im Prinzip auf den Kopf stellen und das ganze Anforderungsprofil ändern. Und dann ist eigentlich so ein Klassiker, wie das Rudern halt einfach ist. Ja. Und wieder stellt man im Prinzip mit einer Regeländerung alles.
Aber wir sind jetzt, was für uns komplett atypisch ist, haben wir uns jetzt in sehr viele Zweige verrannt. Mhm. Ja,
ja,
das passiert uns nie.
Wir sind bei einer Wettkampfdauer von, sage ich jetzt mal, ungefähr 6 Minuten plus minus, man sagen. Und ich glaube, das wirklich Spannende an der ganzen Sache und was den Rudersport, der ja eigentlich ein Ausdauersport dann ist bei dieser Wettkampfdauer,
Kraftausdauer, ja,
voll, sehr stark unterscheidet von anderen Sportarten ist, dass du schon groß und schwer sein darfst. Und sag uns einmal was von den Typen, die im Rudersport erfolgreich sind.
Die meisten Leute sind einfach groß. Es sind noch viele, zum Beispiel gerade einer der besten Ruderer ist aus Deutschland, Oliver Zeidler. Kommt aus dem Schwimmsport, war Schwimmer, hat dann Ruder gewechselt im Rudersport, ist ein bisschen über 2 Meter groß, also perfekte Ruderer, sagt man, ist 2 Meter groß, wiegt 100 Kilo. Mhm. Wenn man sich auch Boote anschaut, zum Beispiel einer der größten Ruderregatta ist Oxford gegen Cambridge, 2 Universitätenrennen. Ja. Von 8er, das sind auch alle, die Durchschnittsgröße ist 1,94. Also ich bin meine 1,77, bin schon klein. Da gibt es momentan noch in Paris die Leichtgewichtsruderer. Da gibt es eine Doppelzweier und wird es ab LA auch nicht mehr geben. Das heißt, das wird dann vom Cross-Rowing abgelöst. Mhm. Das heißt, wenn du dann klein bist, hast du als Ruderer wenig Chancen. Zum Beispiel der Patrick ist auch jetzt, sag ich mal, ein nicht so großer.
Ja.
Aber.
Okay.
Ja, also es sind sicher schade. Dann teilweise Dinge, die man wegmachen kann, aber nicht alles. Und wird die Selektion für den Höchstleistungssport auch darüber führen. Ja, auch die Änderungen, die Reglementänderungen, immer spannend, auch im, was die Parallele zum Triathlon gibt, wohin führt es, wie bereitet man sich schon frühzeitig darauf vor und was gibt es da für Strategien? Gibt es da jetzt von eurer Seite schon Anpassungen ans Training für 28 LA jetzt oder ist der Fokus dann doch noch auf Paris mit 2 Kilometern?
Schon noch auf Paris, auf 2 Kilometer und generell, man weiß ja auch nicht, wie die Qualifikation sein wird, Qualifikation. Mhm. Wenn die Quali auch auf 2000 Meter sein wird, muss es auf 2000 Meter auch schnell sein.
Okay, ja, stimmt, ja. Ja, klar.
Ich glaube, das ist nämlich der nächste Punkt. Es ist ja so, dass die Ruderer diese 2 Kilometer, die typisch sind, die unterteilen in die 500er Abschnitte, das ist logisch. Beschreib uns einmal, wie es in den ersten 500 so abgeht und welches 500 Meter Segment ist das, wie sage ich das, das Geschissenste?
Das Geschissenste ist das dritte, sagen wir alle. Ja. Die ersten 500 ist einfach nur rausfahren, einmal macht den Start, fahrt los. Es ist oft ein gehaltener Start, das heißt, man wird das Boot wirklich gehalten, schaut, dass alle auf einer Höhe sind und dann fetzt man mal die ersten paar Schläge, paar Meter einfach nur raus.
Ja.
Und dann versucht man mal in einen Rhythmus reinzukommen, so gut es geht. Und am Ende hat man eh wieder so viel Adrenalin und so viel Energie, was man einfach nur runterpusht und sagt, okay, ich möchte fertig werden. Aber die letzten, also die vorletzten, die dritten 500 Meter sind immer psychischer Wahnsinn.
Ja, du bist noch im No Man's Land und weißt, es kommt genau. Der vierte auch noch. Ne?
Das ist genau, aber du hast von einer Dauer zwischen 6 und 8 Minuten gesprochen.
Genau.
Ja, das ist ja auch wirklich genauso eine grindige Dauer, wo man wenig bis nicht haushalten kann. Mit dem Bereich, mit den Intensitätsbereichen. Und dann wird es halt ab einem gewissen Zeitpunkt echt hart.
Ja,
und
vor allem 6 Minuten
sind echt lang. Und das ist wirklich lang wirklich dann.
Am Anschlag bist du.
Wobei ich glaube, und das ist auch wieder was beim Rudern so faszinierend ist, du hast ja den Einer, abgesehen von Riemen und Ruderern, aber du hast den Einer, den Zweier, den Vierer und den Achter. Gibt es Unterschiede bei den Typen psychisch, wenn einer im Einer ist, im Zweier ist, im Achter ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn das dritte Viertel geschissen ist, ist es im Achter vielleicht schöner oder weniger schier, weil du die Mannschaft hast und das Adrenalin dann noch anpumpt. Das ist ja im Einer eine ganz andere Situation.
Oder du musst dann in der Gruppe mit und dann wird es noch grauslicher, weil du es nicht nachlassen kannst. Weil es geht ja um Rhythmus und solche
genau, es geht
Dinge
um Rhythmus.
Primär. Und wenn du da auch nicht mithalten kannst, ist auch
was. Du siehst das negativ, ich sehe immer den positiven Aspekt der Gruppe.
Wie immer.
Also was der Unterschied ist, zum Beispiel umso mehr Leute im Boot sind, umso schneller ist es.
Ja.
Und beim Achter sind wir so bei 5 Minuten. Also da sind wir nochmal schneller. Und deswegen gibt man einfach noch mehr Gas. Man versucht die anderen zu unterstützen. Und Achter ist auch oft mit dem Ergometer mehr vergleichbar, weil die schnellsten in Deutschland zum Beispiel musst du unter 6 Minuten fahren am Ergometer, dass du mit dem deutschen Achter reinkommst. Deutschland Achter ist einer der besten Achter der Welt. Also du musst wirklich gewisse Zeiten fahren am Ergometer, sonst kommst du gar nicht rein, da brauchst du diese Rohkraft.
Ihr wisst, was ich heute am Nachmittag probieren werde.
Ja, natürlich. 6 Minuten am Ergometer.
Also für alle.
Du kannst die Kalender rausholen.
Wo sind die Leistungswerte?
Von den Watt her?
Ja, genau.
Ja.
Wie viel Watt? Vollgas wüsste ich jetzt im Echtzeit gar nicht, aber man versucht so beim X1, also Grundlage, ist man circa bei 200 Watt.
Also fast vergleichbar mit Radfahren.
Okay. Wobei eins darf man nicht vergessen,
hast du da einen Vergleichswert?
Die Watt beim Rudern sind wesentlich härter arbeitet als beim Radfahren und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Beim Radfahren ist es so, dass du die Beine abwechselnd einsetzen kannst und du blockierst dich beim Rudern dadurch, dass du die Beine gleichzeitig hast. Schon ziemlich.
Und ich glaube, dass die Wattleistung auch massiv mehr von Technik geprägt ist, als sie beim Radfahren ist.
Tatsächlich weniger. Du musst schon die Abfolge, aber bitte sagen, wenn ich was Falsches sage. Du hast ja zuerst die Beine, dann den Oberkörper, den du neigst, und die Arme kommen erst zum Schluss dran.
Genau.
Und die ziehst du auch nicht wie verrückt da nach oben, wie man es bei manchen Crossfittern sieht, sondern das bleibt schon unten.
Das meine ich. Und deswegen ist ja dann irgendwo der saubere technische Ablauf der richtigen Ruderbewegung auch das, was dir dann halt einfach ökonomisch die Watt macht. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel ruderst, nur
also so hätten wir dann so einen ziemlichen Vergleich jetzt. Wenn ich 4x4 Minuten fahre am Rad, fahre ich da um die 410 Watt. Und wenn ich beim Rudern auf 300 Watt komme, beim 4x4, 2 Minuten Pause, bin ich schon sehr happy bei 75 bis 77 Kilo. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, und das war eine Überlegung, die ich im Laktatbad immer hatte, ach, was wäre doch nur, wenn ich größer wäre, weil ich glaube, wenn der Hebel da größer ist, kommst du auch besser auf mehr Watt. Und da bin ich mit meinen 1,73 sicher limitiert.
Dann sind wir wieder bei dem Schluss, dass man groß sein muss, um dann die Geschwindigkeiten zu realisieren.
Es ist auch so, muss ich sagen, Rudern geht sehr viel aus den Beinen. Die meisten Leute glauben, dass, oh, du ruderst, du musst Stock. Große Oberarme haben, habe ich schon oft genug gehört. Mhm. Ist aber eigentlich wirklich in die Beine. Also stößt dich wirklich, du hast ein Steinbrett, im Boot hast du sogar dann Schuhe drinnen fix verbaut, stößt dich wirklich ab und holst die meiste Kraft wirklich aus den Beinen raus.
Das heißt, der letzte Abdruck passiert dann aus dem Oberkörper, aus den Armen.
Genau.
Und als andere bereitest du über die Beine vor. Ja, erklärt dann natürlich auch, warum manche Triathleten, die aus dem Rudern kommen, am Radl ganz gute Leistungen bringen. Die Grundkraft, die Fähigkeiten sind einfach da.
Gibt einige Ruderer, die was gesagt haben, sie können nicht mehr weiter rudern, weil halt Rudern auch ein Sport ist, der was jetzt nicht so gefördert wird wie andere Sportarten.
Wie Triathlon zum Beispiel.
Und deswegen gehen sie in andere Sportarten, zum Beispiel ein oberösterreichischer Ruderer, Rainer Keplinger, ist dann auch in Radsport gegangen. Er war Ruderer, wurde nicht wirklich erfolgreich, hat gesagt, also war schon sehr erfolgreich, aber es hat auch geheißen, der Leichtgewichtssport kommt weg, ist deswegen in Radsport gegangen und war doch relativ gut.
Jason Osborne, auch ein gutes Beispiel. Olympia-Zweiter im Rudern und jetzt ein sehr erfolgreicher Radprofi.
Hat, glaube ich, in Corona wurde Indoor-Weltmeister.
Indoor-Weltmeister, die E-Weltmeisterschaft, hat Radprofis den Hintern versohlt.
Mhm. Einfach im Trainingslager, haben sie ein Ruhe-Trainingslager gemacht. Mhm. Ist ja einfach bei der E-WM mitgefahren. Ja, spaßhalber hat die gewonnen einfach.
Dürfen auch einen nicht vergessen, Cameron Wirth.
Wirth, genau.
Ja. Auch Olympiateilnehmer im Rudern, der vorher Radprofi, Rudern, Radprofi, Triathlon-Profi, jetzt wieder Radprofi.
Jetzt macht er alles gleichzeitig.
Rudern lässt er weg, glaube ich, geht sich von den Terminen nicht aus. Aber es ist ein Sport, der, glaube ich, sehr stark davon profitiert, dass das Training in einem Mannschaftsgefüge, in einem Vereinsgefüge stattfindet und das ja schon etwas ist, was unglaublich unterstützend ist, wo Triathlon etwas davon lernen kann.
Ja. Ich finde auch, dass der Sport eigentlich total underrated ist. Also wenn man sich jetzt anschaut, irgendwie diese ganze, wenn man sich jeden Ruderer anschaut oder so wie du, bist da richtig Spröckel, ja, und irgendwie so, es machen trotzdem so wenig Leute diesen Sport irgendwo. Also allein jetzt, wenn man jetzt sagt, unabhängig vom Wettkampfsport, allein jetzt für Optik oder sonst was, warum gibt es so wenig Zulauf? Ist es einfach, weil wir so wenig Angebot in Österreich haben?
Angebot ist eigentlich okay, würde ich mal sagen. Ja. Aber die Sache ist einfach, man kann nicht einfach so sagen wie beim Radfahren, ich nehme jetzt das Rad und gehe einfach beim Radfahren.
Ja, stimmt. Ja.
Du brauchst halt wirklich immer Gegebenheiten. In Wien hast du eigentlich fast nur die alte Donau.
Ja.
Es gibt auch Leute, was auf der Donau rudern, was man aber mit dem Leistungssport nicht vergleichen kann, weil da einfach auch wieder Strömungen sind.
Ja. Stimmt, wir haben da vorne
den
Donau, ja. Den Konauburger Ruderverein, wurscht, egal.
Genau, ja, aber Konauburg gibt es direkt, ja. Und vorne auf der Donau gibt es den Wiener Ruderclub.
Ja, Graz, stimmt, ja. Ja.
Davon sind wir auch.
Okay.
Also wir sind vom WRC Berat, Wiener Ruderclub Berat, der auch zwei Vereinsgebäude hat.
Ja.
Eben hier einen und einen auf der alten Donau, wo man dann noch das stille Rudern lernen kann. Muss ich aber auch sagen, wir haben jetzt in letzter Zeit immer mehr Zulauf. Und können das teilweise nicht einmal mehr managen, weil einfach so viele Anfragen da sind. Und Rudersport einfach auch viel Praxis braucht. Man muss wirklich üben, mal die Technik rausfinden, weil man kann nicht wirklich sagen, okay, da ist ein Ruderergometer, setz dich mal hin und ruder, weil die meisten, man kennt Social Media Videos, wo Leute dann Bizeps Curls auf Ruderergometer machen. Also es gibt
genug. Geht das nicht so? Es bricht mir das Herz, wenn ich sowas sehe, die Leute dann so tragen.
Was natürlich beim Radfahren wieder leichter ist, aber ich finde eben beim Triathlon zum Beispiel kann man vergleichen mit vielleicht eher Schwimmen, da braucht man auch mal gewisse
Technik.
Das ist aber genau das, meine und ich. Das halt, ist ne? Der Laie, glaube ich, sieht beim Rudern den technischen Aspekt gar nicht. Ja? Sondern da denkt man sich, okay, ja, was man vielleicht noch ein bisschen sieht, ist der Rhythmus, ja? Dass das ganze Team quasi dieselbe Schlagzeile rudert. Aber wie hoch eigentlich die technische Komponente ist, sieht der Laie, glaube ich, beim Rudern irgendwie nie.
Oder? Allein beim Ergometer hat es der Martin schon erwähnt. Und wenn du dann vom Ergometer überhaupt einmal im Boot Platz nehmen willst, das ist ja schon etwas, wo viele scheitern.
Wo es wackelig wird.
Genau. Und wir reden davon, dass das Stillwasserrudern per se von der Rückholphase, nenne ich es einmal, wenn das Blatt zurückgleitet übers Wasser, damit du dann einstichst, das ist schon so nicht besonders leicht. Und ich habe lang genug gerudert, wie gesagt, auf homöopathischem Niveau, um zu wissen, wenn das Wasser dann unruhig wird, ist es nochmal was ganz anderes. Und gibt es im Rudersport Ergometerviecher und Leute, die vielleicht körperlich unterlegen sind, aber technisch viel, viel besser sind und sich dann qualifizieren? Wie würdest du das beziffern?
Ja, schon aber schwieriger, weil du einfach wirklich eine gescheite Grundfitness brauchst. Also du brauchst mal diese Rohkraft, dass du mal irgendwo was hinbekommst. Aber also musst du am Ergometer mal schnell sein. Wenn du jetzt am Ergometer, weil ich vorher schon ein paar Zeiten gesagt habe, über oder um die 7 Minuten fährst, wirst du dich nie für irgendwas qualifizieren können.
Okay.
Also du brauchst schon wirkliche Kraft und die Technik ist natürlich dann auch noch im Wasser sehr, sehr wichtig. Die Frage ist halt immer, wo man rudert, weil du hast zum Beispiel jetzt gehabt, Tokio, da war eher ein unruhiges Wasser, sagt man.
Ja.
Da waren natürlich viele andere Leute besser, die was das gewohnt sind. In Österreich haben wir die Magdalena Lobnik aus Völkermarkt, was sich da qualifiziert hat. Die hat sich jetzt auch für Paris schon qualifiziert. Wissen noch wenige. Aber ja. Aber nochmal eben zum Rudertechnik. Es ist auch so, dass die meisten Leute das sehen. Und wenn ich es auch vorzeige, es schaut wohl leicht aus und dann probieren sie es. Ja, und auf einmal.
Ja, das ist ganz ähnlich wie beim Schwimmen auch. Du brauchst ein gewisses Kraftniveau. Ich habe da mit dem Rudmann einmal gesprochen über das Rudern. Der probiert jetzt auch irgendwie wieder im Rudersport, war Triathlet lange Zeit. Ja. Probiert wieder, ich bin gar nicht auf Stand, ob das Ziel, ausgesprochene Ziel war Olympia-Quali, ich glaube im Vierer oder im Zweier. Zweier.
Weil es eben noch olympisch ist, jetzt Paris das letzte Mal und er auch Leichtgewicht.
Volles Leichtgewicht, ja. Der ist einmal relativ gut geschwommen. Und da war dann die Frage oder die Diskussion mit ihm, warum das so ist. Und er hat gesagt, naja, beim Rudern brauche ich genauso ein Gefühl fürs Wasser. Ich habe halt nur diesen verlängerten Arm des Ruders, aber ich muss genauso spüren, wie ist das Wasser, wie fühlt es an. Es ist auch ein Unterschied, in was für einem Gewässer man rudert, wie sich das anfühlt. Und das kann man sehr gut mit dem Schwimmen vergleichen. Gewisse Rohkraft, wie du sagst, eine gewisse Zubringerleistung braucht es, aber dann zählt trotzdem, wie bringe ich diese Kraft ins Element Wasser und das hat halt seine Tücken. Ob sie dann Wellen sind oder die Wasserqualität oder was auch immer. Ja. Ich denke auch dann so also an, wenn wirklich Wind ist, an der alten Donau, an der neuen Donau, wir machen da oft Freiwasserschwimmen und da ist auch dieser, wo Ruderwettkämpfe auch stattfinden.
Leistungszentrum
dort. Und da ist schon sehr windig. Ja. Und die Ruder haben ja wirklich eine große Fläche. Wenn da der Wind geht, dann wird man das ganz bestimmt spüren. Und da geht es dann um ganz andere Dinge, als wirklich Kraft zu haben. Ja. Und das zu verbinden, ich glaube, das ist genau das, was es mit dem Schwimmen so vergleichbar macht. Und auch dann die Lösung der Frage, warum der Pauli immer gut geschwommen ist und immer wo vorne mit dabei war. Ja.
Vielleicht gehen wir der Frage gleich so auf den Grund. Jetzt, wenn man sagt, Kraft, Ausdauer, Technik, die drei Komponenten, wie würdest du das prozentuell verteilen, wenn du den besten Ruderer jetzt da aussuchen könntest? Also ist es, wie kraftdominant ist es? Wir haben jetzt vorher gesagt, Strongman auf der kurzen Distanz.
Okay. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Vielleicht kannst du uns Zahlen geben, also von den Grundübungen. Da sind wir eigentlich schon im Aufbau. Wie schaut eine Trainingswoche aus? Wenn wir jetzt die Kraft hernehmen, gibt es...
Krafttraining ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig.
Oder was macht ihr da?
Genau, wir versuchen sehr viel auf Grundlage zu arbeiten, dass die Regeneration natürlich auch unterstützt wird. Also Ruderer sind auch oft dann mit dem Radsport kompatibel, fahren dann noch 3-4 Stunden Rad einmal.
Ja.
Trainingslager genau das Gleiche, fahren auch viel Rad. Aber man versucht auch eben 2-3 Mal die Woche Kraftübungen reinzubekommen, aber auch intensive Sachen. Laktat, Schwellenwerttraining.
Ja, okay.
Im Krafttraining sind es dann immer spezifische, also wirklich dann angelehnt ans Ergometer und an die spezifischen Bewegungen oder bleibt es da wirklich in den Grundübungen?
Mit Eisen und so.
Ja, und ist das dann auch schon Teil des Nachwuchstrainings?
wir versuchen eigentlich alle Sportler, also alle Muskelgruppen zu trainieren, weil wir auch immer eine Gegenspieler haben wollen. Wir wollen jetzt nicht nur einen Muskel, weiß Gott, wie stark haben, die was beim Rudern gebraucht werden. Ich meine, Rudern braucht generell sehr viele Muskeln. Mhm. Wir versuchen nur trotzdem, dass wir den ganzen Körper irgendwie zu trainieren. Sei es aber auch unterschiedliche Wiederholungen, zum Beispiel machen teilweise ein bisschen Submax, teilweise gehen wir in die Kraftausdauer hinein sogar, wo wir 40 bis 50 Wiederholungen machen.
Okay.
An der, an der Hantel.
An der Hantel, genau.
Ja, das macht Spaß.
Ja, das,
das macht super Spaß. Also übergeben kann man sich da auch sehr gern.
Ja, ja. Oh, wie schön. Ich bleibe trotzdem noch, ich möchte die Frage trotzdem noch einmal stellen, die, weil sehr es mich gern interessiert, diese Aufteilung Kraft, Ausdauer, Technik, wie würdest das du beziffern?
Ich glaube, Technik musst du mal haben im Spitzenniveau.
Ja.
Das heißt, das ist ein Muss. Und dann würde ich sagen, eben schon viel Kraft. Eher, du musst die Kraft irgendwie durchbringen auf die 6 Minuten, 7 Minuten. Und wenn du es durchbekommst, aber ohne Kraft, wenn du keine Kraft hast, du musst dein eigenes Körpergewicht ziehen können.
Das heißt, im Hochleistungsbereich gibt es dann jetzt per se kein Techniktraining mehr. Das ist dann wirklich schon so intuitiv, oder? Weil ich spreche es jetzt deswegen an, weil wenn wir es mit dem Schwimmsport vergleichen, ist es selbst auf dem absoluten Top-Niveau immer noch so, dass man dezidiert an der Technik arbeitet. Ja.
Dezidiert nicht wirklich. Also es ist schon, dass ein Trainer mitfährt und sagt, okay, das könnte ändern, das muss man ändern. Aber jetzt nicht, dass man sagt, man macht das mal nur Technikeinheiten.
Okay.
Weil das macht man immer bei Ausfahrten. Ein Ruderer hat circa 30, also für Olympische Spiele 30 bis 36 Stunden die Woche.
Das ist ein Umfangssport. Ich bin verliebt.
Ja, ja, ist wirklich für Umfang. Also das ist wirklich vergleichbar mit
aber eine Frage, und das ist etwas, was wir sind eine Sportart, bei der wir in allen drei Sportarten früher oder später, abhängig von der Distanz, aber auch auf den kürzeren Distanzen, viel auf Umfang trainieren.
Ja.
Das kann man typischerweise sagen. Habe ich richtig verstanden, wenn du sagst, wir fahren teilweise 3-4 Stunden am Rad, was schon eine ganze Menge ist bei einer Wettkampfdauer von 6 Minuten. Wie lang sind die Einheiten im Boot maximal?
2 Stunden circa.
2 Stunden. Okay. Und ist das so ein Steady-State-Grundlage durchfahren oder ist es eher intervalldominiert? Ist es beides?
Ein Mix.
Wieso fahrt ihr nicht 4 Stunden im Boot? Blöde Frage. Aber so, dass es auch ein Triathlet, ein Umfangsüchtler wie wir versteht. Was spricht dagegen?
Weil irgendwann die Konzentration weg ist, dann musst du dich mal durchgehend konzentrieren und einfach auch der Körper irgendwann einfach erschöpft ist und das so viel Energie braucht, dass mich mal dann Energiezufuhr braucht.
Ja. Mhm. Okay.
Nehmt ihr im Boot was zu euch?
Nein.
Okay.
Im Boot nicht.
Okay. Das heißt, und kann man sich das dann so vorstellen, dass jetzt, wenn wir jetzt einen klassischen Profi-Ruderer nehmen, der im Team rudert, macht er dann für sich daheim am Ergometer klassische Grundlageneinheiten auch oder passiert das immer nur im Team, weil der technische Aspekt jetzt im Sinne des Rhythmus mit dem Team einfach so dominant ist, dass man das gar nicht...
Man kann es zu Hause machen, aber die wenigsten Ruderer haben wirklich ein Ergometer zu Hause.
Das ist auch spannend, oder?
Haben wirklich einen Verein. Ja. Also wir rudern ist wirklich ein Vereinssport, weil es einfach angenehmer ist. Wir haben im Verein jetzt 25 Ergometer bei ca. 400 Mitgliedern. Mhm. Und da geht man einfach hin im Winter, im Sommer geht man sehr viel aufs Wasser, versucht einfach Wasserkilometer zu fressen. Und genauso ein Ruderboot kauft sich auch fast keiner. Das ist alles Vereinsbasis, weil ein Ruderboot beginnt im Einer bei ca. 15.000 und geht beim Achter ca. 50.000, 60.000 in die Höhe. Das heißt, da ist auch viel Geld dahinter.
Wahnsinn.
Sind da die Paddel dabei?
Die Ruder sind nicht dabei, ein paar Ruder. Okay. Also es gibt eben, beim Rudern gibt es 2 Arten. Es gibt das Skulieren, wo man links und rechts ein paar Ruder hat. Und das Riemenfahren, wo man nur ein Ruder hat. Da sind wir im Achter zum Beispiel ist man sehr viel, dass man einfach links, rechts einer sitzt.
Mhm.
Und da kostet ein paar Skull zum Beispiel, also wo du eigentlich nur 2 Ruder hast, 800 Euro.
Mhm.
Ist das Verschleißmaterial?
Teilweise schon. Also Olympiateilnehmer haben dann ihr eigenes Ruder, haben dann eigene Griffe drauf, tun sich irgendwas eingravieren, dass sie gescheit den Riemen auch in der Hand halten können, weil manche haben eben Holzgriffe, manche haben Kunststoff. Generell das Ruder ist aus Carbon, also auch sehr leicht. Ruderboote sind aus Carbon, auch sehr leicht.
Ja, das kennen wir dann auch vom Freiwasserschwimmen. Es wird auch gefährlich, wenn dann Schwimmer und Ruderer zusammenkommen. wirklich, ja, also da gibt es auch Fälle, wo...
Es gibt auch Fälle, wo Ruderboote zusammenstoßen, das ist nicht zu unterschätzen.
Man sitzt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, in Fahrtrichtung.
Das ist noch der wenigsten. Die meisten sagen, hey, du sitzt da falsch im Boot drinnen.
Ja.
Das weil du wirklich mit den Beinen wegstößt und du viel mehr Kraft hast, als wenn du dich jetzt irgendwie ranziehen würdest.
Ja. Und die High-End-Materialien, Carbon mit wirklich schlanken Kiel, das schneidet. Ja, also das tut dann alles weh und ist gefährlich und das Tempo ist extrem hoch. Dazu die Frage, wie realisiert es das im Sommer? Da ist ja wirklich auf der alten Donau wirklich viel los und nicht nur Schwimmer, sondern auch Bootsverkehr und die Elektroboote und Tretboote und Surfer und Segler und da ist ja alles.
Rudern ist dann im Leistungszentrum sehr viel, auf der Neuen Donau oder in der Früh. Also Ruderer sind eher Frühaufsteher. Ich wäre im Sommer teilweise um 5 Uhr in der Früh im Wasser, wo noch nichts los ist. Geht doch gar nicht anders. Also man kann nicht bei 30 Grad am Wasser sein, weil es einfach sau heiß ist.
Ja.
Man hat nicht so wie beim Radfahren, wo man ein bisschen einen Wind hat, einen Fahrtwind hat. Das gibt es in dem Fall nicht so, weil man fährt ca. 12 km/h, 15 km/h, kommt immer auf die Bootsklasse auch an. Und es wird einfach durch die Sonnenstrahlen, was am Wasser reflektiert werden, wird es einfach
ja, du bist ja voll exponiert. Heiß, ja.
Genau. Und ihr versorgt euch ja auch nicht. Das ist ja das Brutale. Genau.
Nur mit Wasser. Ja, also genau. Wir natürlich Wasser nehmen wir dann schon mit.
Okay.
Aber jetzt nicht, man nimmt Essen oder sowas mit.
Ja.
Ist das bei 2-Stunden-Einheiten, also bei uns ist es gang und gäbe, ab einer Stunde gibt es dann auch Futter am Rad oder beim Laufen. Es ist hochintensiv, der Energiefluss ist da. Und
der Kalorienverbrauch, muss man auch sagen, ist ja höher als beispielsweise beim Radfahren, ja, weil ja einfach andere einfach für oder mehr Muskulatur in Bewegung ist. Oder, ja, das heißt,
ist spannend, dass da gar keine Energie mit ist am Boot und da doch 2-Stunden-Einheiten absolviert werden. Ja.
Wahrscheinlich, weil auch einfach der Rumpf mehr trainiert wird, ist genau wie beim Schwimmen. Beim Schwimmen isst man ja währenddessen isst ja wahrscheinlich auch nichts oder macht es ja auch ab und zu.
Ja, also das sind schon Kohlenhydratgetränke, die dann am Beckenrand stehen und die bei intensiven Serien oder bei langen intensiven Einheiten das irgendwie dann genutzt werden und genutzt werden müssen, weil dann auch eben die Qualität der Einheit nicht mehr gehalten werden kann. Ja, aber natürlich, wenn die Kernserie irgendwo kurz nach dem ein Warm-up ist und dann ist der Inhalt der Einheit eine andere gegen Ende, weil es auch gar nicht mehr anders gehen wird wahrscheinlich, dann macht es wieder Sinn. Ja.
Aber von der Bezifferung her, um auf die Frage zurückzukommen, aber sie anders zu stellen, wie sieht so eine typische Trainingswoche aus und wie sieht so eine Lagerwoche aus?
Bei uns ist jetzt circa das Trainingsumfang bei, also wie gesagt, beim Parabewerb, 15 bis 20 Stunden. Davon haben wir circa 12 Stunden Grundlage. Also wirklich viel eher Grundlage. Und dann halt HIIT-Training versuchen wir dann 1-2 Stunden dazu zu bekommen. Und Schwellentraining nochmal 2 Stunden.
Und ist das die ganze Saison über gleich oder gibt es dann schon eine Periodisierung im Sinne einer klassischen Periodisierung mit allgemeine Vorbereitungsphase?
Genau, es gibt natürlich verschiedene Trainingsphasen. Man sagt, man ist kurz vorm Wettkampf, dann geht man natürlich ein bisschen in die Höhe mit den intensiven Sachen oder man ist eher am Anfang der Saison noch, dann versucht man eher wieder die Grundlage aufzubekommen.
Wie oft kommt die Wettkampfdistanz in Form von Intervallen vor? Das heißt, wie sehr werden die Athleten eingegroovt auf diese Distanz?
Wie viele 2000er?
Also fahren wir auch viel im Training, aber halt dann oft nicht auf Vollgas, sondern eben mal auf 90%, dann fahren wir auf 80%. Okay. Unterschiedliche Wiederholungen natürlich, wenn wir sagen, okay, man fährt 5x80% in 2000er.
Und ist es so, welchen Faktor spielt die Gruppendynamik? Ich meine, wenn man so ein Boot besetzt, ich denke mal, im Idealfall muss das ja super homogen sein. Oder
genau, das funktioniert es nicht.
Genau. Aber ich weiß nicht, wie ich die Frage stelle.
Wie findet man 4 Leute, die gleich ticken?
Das und wie sehr muss das im Wettkampf dann auch wirklich so sein oder kann da irgendwer kompensiert werden, der quasi einen schlechten Tag hat, jetzt blöd gesagt. Ja.
Und wie ist dann der Einzelne trotzdem bestrebt, seine einzelne Leistung unterzubringen, wenn es um Qualifikationsgeschichten wie Olympia geht? Weil da wird ja die Mannschaft, das Boot wird ja nicht aus 4 Athleten, beim Vierer aus 4 Athleten bestehen und das wird eine Reserve geben, nehme ich an.
Generell kommt es auf die Bootsklasse drauf an.
Yeah.
Weil wenn man zum Beispiel jetzt eine kleinere Bootsklasse wie 2er zum Beispiel, wenn man da einfach, wie vorher schon gesagt, 30 Stunden im Boot sitzt, muss ich verstehen, sonst geht das alles gar nicht. Also das sehen oft, sieht man den Trainingspartner regeln öfter als den Partner zu Hause.
Ja. Da kommt das Boot dann plötzlich als einer zurück und kann
auch nicht so. Aber das hat man zum Beispiel dann im 8er eher nicht so. Verträgt man sich, man ist gemeinsam, aber durch, dass es verschiedene Individuen gibt, hat man da verschiedene...
Kannst du ausweichen.
Kann man ausweichen.
Ja.
Also so im Vierer und im Zweier dann halt natürlich nicht so hat. Man hat oft sogar im Sport Geschwister, was miteinander fahren.
Ja.
Zum Beispiel in Österreich ist jetzt eben die Magdalena Lopnik, was sie für Paris qualifiziert hat, ist jetzt auch unterwegs mit ihrer Schwester, Kati Lopnik.
Okay.
Oder einer der besten Ruderer aus Kroatien, die Sinkovic-Brüder, sind auch zwei Brüder, ja, die was den Weltrekord auf dem Doppelzweier halten.
Das heißt, sind Weltrekorde dann ganz stark von den Bedingungen abhängig oder wirklich dann nur von den...
Ja, sind sie überhaupt ein Ding? Also wird das als Weltrekord bezeichnet und gefeiert? Ja, oder?
Es gibt Bestzeiten, Weltrekorde. Und natürlich gibt es dann auch verschiedene Seen, wo man schneller ist. Also es gibt wirklich Wettkämpfe, wo man sagt, okay, es ist ein schnelles Wasser.
Ja.
Und da gibt es einfach, wo zum Beispiel eine Weltmeisterschaft ist und da fallen auf einmal zwei, drei olympische, also Weltrekorde.
Okay.
Die Bedingungen, Wind muss Wind ja eine Riesenrolle spielen.
Extrem, die Leute sagen sogar oft, oh, es regnet, ich gehe nicht das Wasser. Und oft ist es am besten, wenn es regnet, weil dann ist Wind still. Mhm. Und dieser Wind ist, die Leute, also nicht wegen dem Gegenwind ist nervig, sondern eher wegen den Wellen.
Es kommen immer unruhig, ne?
Wellen dazu.
Also
ein Ruderboot ist oft sogar in einer zum Beispiel schmäler als man selber. Dass man schaut dann teilweise ein bisschen raus.
Wie man Bauchwind haben bei einem Weltrekord? Also ich meine, willst du, dass der Wind dich anschiebt oder willst du das Wind still haben?
Nein, eher anschiebt, weil du dann auch oft die, wie wir vorher gesagt haben, die Blätter relativ groß sind und wenn der Wind dich anschiebt, drückst du, hast doch mehr Widerstand im Wasser, weil du einfach dagegen drückst die Strömung.
Ja, okay. Ja, gibt Sinn. Ich denke mal halt, es ist halt, wenn man mal kurz irgendwie Ruder-Amateursport, wenn jetzt der geneigte Zuschauer, Zuschauerin sagt, ich möchte mit dem anfangen, wie ist da der Einstieg? Wie ist es einfach so, dass man sagt, ja, okay, ich gehe jetzt zum Ruderverein und sagt, da bin ich und dann geht es los mit Technik und was weiß ich, es wird wahrscheinlich am Ergometer mal vorzeigt, dann geht man ins Boot und dann versucht man das irgendwie in die direkte Bewegung umzusetzen, oder?
Genau, also man hat bei uns einen Anfängerkurs, das sind 6x2 Stunden,
okay,
wo man dann eben von beginnt im Vierer im Mannschaftsboot zu sitzen und geht dann runter im Einer bis zum Einer.
Man beginnt im Vierer?
Genau.
Okay.
Und wird mitgenommen?
Wird mitgenommen oder es sind oft 4 Leute, was gleichzeitig beginnen. Aber hat auch den Sinn, dass das Boot einfach viel stabiler ist.
Ja, weil ein Übungsvierer ist ja auch ein bisschen breiter.
Genau. Ja. Umso breiter das Boot, umso stabiler ist es. Und was ich auch immer sehr empfehle und sehr cool finde, ist, wenn man im Winter beginnt, weil dann kann man mal am Ergometer sich hinsetzen, mal am Ergometer die Grundzüge lernen.
Ja.
Was wir hier in Wien haben und in Linz gibt es auch ein Ruderbecken. Das heißt, in der Stadthalle können wir bis zu 8 Leute
drin sitzen.
Patrick fährt auch, genau, wir fahren immer Samstag, das taugt ihm auch. Und da kann sich der Trainer wirklich hinstellen und an der Hand nehmen, weil das ist halt auch eine Sache, wenn du im Boot bist, bist du unterfällst auf dich allein gestellt. Der Trainer kann sagen, das musst du ändern.
Aber machen musst
du es. Aber du kannst es nicht hingehen und sagen, so mach das. Kannst du im Ruderbecken schon machen. Ich bin mit Patrick ab und zu, wo ich hingehe und sage, okay, hier, du musst den Riemen, du musst das Ruder so halten und dann kann er es auch nehmen.
Ja.
Ja, okay. Beim Patrick als Blinder dann noch wichtiger, dass du es ihm taktil näher bringen kannst. Ja. Dann wird früher oder später die Vorstellungskraft einfach fehlen, wenn man es nicht sehen kann.
Das ist ein Punkt, der sehr interessant ist, aber wir haben ja im Grund, aber ich würde mal den allgemeinen Teil ein Stück weit abschließen, weil ich sage, wir haben in Wien ja schon eine, unsere Zuschauer sind in ganz Österreich verteilt, auch einige in Deutschland. Wo sind denn die Ruder-Hotspots in Österreich? Wo kann man das gut lernen? In Wien weiß ich, dass wir eine reiche Szene mit vielen Vereinen haben.
Genau, auf der Alten Donau umgeben.
Ja.
Sonst gibt es nur einen einzigen in Wien. Und dann gibt es, was noch sehr stark ist Ottensheim, das ist bei Linz.
Mhm.
Linz. Und am Wörthersee. Okay. Wörthersee gibt es Klagenfurt, Nautilus, Villach gibt es. Das ist in großen Salzburg. Aber in Tirol gibt es keinen einzigen Ruderverein. In Bregenz gibt es einen Ruderverein, wo die jetzt auch versuchen, eher in den Kostelruderbereich zu gehen, eben dieses, wo es auch Wellen ist, dickere Boote. Da gab es jetzt auch das erste Mal eine Kostelmeisterschaft, österreichische Meisterschaft.
Okay.
Sind dann da auch die Favoriten aus den anderen, aus den normalen Klassen?
Bis jetzt noch nicht.
Ja. Bis jetzt noch nicht. Ich bleibe noch kurz auf dem Amateursport-Thema drauf. Wie ist das im Praktischen, wenn man sagt, fahre ich immer mit denselben 4 Leuten oder ist es dann so, die da sind, die nehmen sich, sobald es 4 sind, nehmen sie sich ein Boot und gehen fahren?
Bestenfalls sind immer die gleichen. Bestenfalls ist es die gleichen. Bestenfalls hat man dann irgendwelche. Im Ruderverein ist einfach ein Verein ist immer etwas, wo du regelmäßig hingehst und wo dir jeder seinen Beitrag dazu gibt.
Ja.
Und da kommt man her, trainiert, trifft sich mit Leuten, trifft sich mit Freunden, sagt, okay, passt, gehen wir trainieren, fahren wir gemeinsam im Hobbybereich 4er, setzen wir uns auf die Terrasse, trinken wir ein Bier.
Ja.
irgendwelche anderen isotonischen Getränke natürlich.
Ja, eher alkoholfreies.
Ja, ja, gibt es ja genug. Ja.
Sport.
Es ist ein Sport, wo man einfach auf den anderen angewiesen ist. Also da kann man das Individuum, das sage ich jetzt als Einzelsportler mit Leib und Seele, muss zurückgeschraubt werden, weil sonst funktioniert es einfach nicht.
Gibt es auch gar nicht. Also auch wenn man jetzt im einen da ist, man muss immer irgendwie ein Teamplayer sein. Und man schaut auch immer aufeinander und versucht den anderen auch zu helfen und zu unterstützen. Und es gibt schon so, wo man sagt, okay, es kommen Leute her, fahren einfach selber, weil es gibt eben gewisse Boote im Verein. Es gibt Leute, die haben Privatboote, aber eher sehr wenige. Und probiert, nimmt sich einfach diese Vereinsboote, weil die einfach am angenehmsten sind.
Ich finde es halt cool. Ich meine, das Format, was wir da jetzt haben mit dem Out of the Bubble, ist ja jetzt erst die zweite Folge, aber das ist eigentlich genau das, warum wir es so machen, weil man versucht ja dann Parallelen und Unterschiede zu finden. Und jetzt, wenn man es vergleicht beim letzten Mal mit dem Hockey, wo es natürlich auch um eine Teamsportart geht und wir sind wahrscheinlich der Inbegriff der Einzelsportart, ist es aber trotzdem so, dass es eigentlich nur wenige Sportarten im Allgemeinen gibt, die so viel Teamsport sind wie Rudern, ja, also wo es um so viel Homogenität geht. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, auf der Bahn im Teamzeitfahren, das ist sowas, wo ich mir denke, das ist unpackbar, der Mikroabstand, der gehalten werden muss, die nonverbale Kommunikation und einfach die Intuition und
das die Homogenität,
all das. Und das gibt es eigentlich so, ich weiß nicht, fällt euch noch ein Sportart ein, aber ich bin da eher wirklich noch nur noch beim Rudern, glaube ich, wo es um die...
Rudern geht es auch eben, wo du gesagt hast, um Millimeter, dass du wirklich genau gleichzeitig einsetzt, wenn der eine halbe Sekunde später einsetzt.
Vierer Bob vielleicht.
Ja, also die Synchrongeschichten.
Synchronschwimmen, Synchronspringen. Ja, was ich im Wahnsinn finde, muss ich auch sagen, ist Blindenskifahren.
Ja.
Okay. Wo dann der eine der Blinde hinterherfährt, also in der Hinsicht wirklich mit 100 km/h bergab von Wahnsinn.
Ja,
voll Respekt. Blinde am Tandemrad, das ist auch was ich mir nicht vorstellen könnte. Dass ich mich so auf jemanden verlassen
kann. Dass wir da jetzt dezidiert im Parasport sind, was sowieso immer ein Wahnsinn ist an der Komponente, die einfach durch das Fehlen eines Sinns oder sonst was einfach...
Aber ich habe noch eine Frage aus dem unter Anführungszeichen gesetzt normalen Sport, weil wir allerhöchsten Respekt, also ich auf jeden Fall vor Parasportlern habe, aber die Frage stelle ich jetzt noch einmal, um zu verdeutlichen, wie viel schwieriger es dann im Parasport ist. Du hast das angesprochen, dieses halbe Sekunde zu spät einsetzen von einer Person in einem Boot, wo 7 oder 3 andere sind oder ein anderer sind, ist schon ein Wahnsinn. Ja. Gibt es in einem Boot, das 8 Personen groß ist oder 4 Personen groß ist, verschiedene Rollen von den Akteuren? Es gibt den Schlagmann, glaube ich, der ganz vorne sitzt, der ist wichtig, der gibt den Rhythmus vor. Und gibt es dann so eine Einteilung in der Mitte, sind vielleicht stärkere? Oder?
Man sagt immer, in der Mitte ist der Maschinenraum, also sind ja die stärkeren. Und eher hinten, Richtung Bug, sind dann eher oft die leichteren und was vielleicht eher technisch sauberer sind. Sagt man eher. Es ist auch so, dass man, wie wir eben vorhin gesagt haben, beim Rudern sitzt du immer verkehrt. Das heißt, die letzte Person aus dem Achter dreht sich auch immer regelmäßig um und schaut, ob da eh nichts ist. Natürlich bei Wettkämpfen nicht. Und es gibt Leute, die einfach einen Schlag, einen Rhythmus besser abnehmen können als andere. Und die zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, am Anfang vorne sitzt der Schlagmann oder Schlagfrau, was einfach den Rhythmus angibt. Und alle anderen müssen genau gleichzeitig ins Wasser rein. Gleichzeitig aufdrehen, gleichzeitig die muss den Riemen, das Ruder auf der gleichen Höhe halten, weil wenn einer schon ein bisschen höher ist, ist das Boot schon schief.
Ich muss da eine Frage weitergeben, weil die ist heute an mich herangetragen worden, wie es geheißen hat, wir machen einen Podcast über das Rudern. Und zwar, ich gebe die direkt so weiter, wie schafft es ihr, dass ihr in einem 8er Grad fahrt? Also wenn es ein klassisches Olympisches ist, ja, und das ist ja wie beim Schwimmen in quasi abgetrennten Bahnen, ja, aber man könnte ja da drinnen auch noch, man sieht es ja beim Rudern immer nur aus der Seitenansicht, außer dann das Ende, vielleicht aus einer anderen Kamera. Und von der Seite sieht, es kann ja durchaus sein, dass ihr quasi in gewissen seitlichen...
gibt es Schwankungen abdichtet. Und wie werden die kompensiert? Genau. Weil im dritten gibt's Viertel, jemanden, wenn du keine Farben mehr siehst, was machst du dann?
Weil die klassische Annahme könnte ja auch einfach die sein, dass man sagt, okay, das Team ist so homogen, dass mit gleich verteilter Kraft so einfach eine, immer alles gerade fort.
Ja. So sollte es sein. Es gibt zwar auch eine Steuerperson.
Ja.
Aber auch nicht in allen Bootsklassen.
Im Achter. Die sitzt immer ganz hinten, also vorm Schlag, vom Schlag Mann, Schlag Frau.
Ja.
Ist aber so auch, ich sage immer, Königsdisziplin ist immer, der heißt Zweier ohne, da hast du fast Zweier zu zweit. Und es hat jeder nur einen Ruder, das heißt einmal links, einmal rechts.
Ja.
Und da musst du einfach, ich meine, du hast doch mit dem Fuß, kann man auch steuern, indem du einfach mal ein Plättchen im Wasser dreht und von der Richtung ein bisschen stoppt.
Okay.
Aber muss einfach trotzdem gleich stark herziehen.
Ja.
Wenn einer stärker ist als der andere, was wir oft genug gehabt haben, auch bei Wettkämpfen, fahrt man dann einfach schief.
Ja.
Und da muss einfach der andere, also es ist immer das Boot so schnell wie die schwächste Person.
Ja, ich stelle mir das jetzt auch praktisch super interessant vor. Ich meine, jetzt hast du eine Wettkampfdistanz, es fahren zwei Leute, die sind potenziell gleich stark und homogen und bei einem geht einfach die Luft aus, ja. Weil auf
genau. Schlechter Tag,
reicht. Ja, Tagesverfassung,
was eigentlich. Genau. Ja. Und der andere kann das nicht kompensieren, sondern im Gegenteil, wenn der voll drauf bleibt.
Das ist überhaupt in diesen Riemen, also wo jeder nur ein Ruder hat.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Okay.
Ich meine, das sind jetzt noch die Leute, die sehen. Ja?
Ja, ja.
Ich stelle mir das im Parasport, wenn wir jetzt da mal einsteigen können, noch einmal viel schwieriger vor. Und wie geht man das Ganze mal in der Klasse, die du vornehmlich trainierst, an, wenn Leute da einfach nicht sehen? Also wie stellt man da Homogenität dar? Welche Sinne? Ich meine, man ist im Wasser in einem Boot, das schwankt, wo ein schon halbwegs trainierter Mensch vielleicht nicht unbedingt immer sofort den sauberen Einstieg schafft, sich hinzusetzen, ohne ins Wasser zu fallen. Wie
und ist der Arbeitsalltag mit diesen heldenhaften Personen aus? Bei Intensitäten, die irgendwie den gesamten Eindruck dann noch einmal drüben. Ja.
Man versucht dann eben auch sehr viel mal über diese Grundlage zu machen, weil wenn man mal in der Grundlage ist, kann man sich ein bisschen mehr auf die Technik natürlich konzentrieren, als wenn ich jetzt hohe Sachen fahre. Der Patrick ist dieses Jahr das erste Mal 1000 Meter gefahren, Landesmeisterschaft, also von ganz Wien, und hat sich dort auch extrem geplagt, muss man ehrlich sagen, weil er einfach viel wollte, aber das noch nicht konnte und die Technik noch nicht so draußen konnte und deswegen einfach teilweise als Blinder, was sehr schwierig ist, einmal dieses Ruder muss man auch drehen und teilweise dann zu sehr gedreht hat, dann irgendwo im Wasser hängen geblieben ist und einfach zu viel wollte. Man kann nicht einfach Vollgas reindreschen und Gas geben, sondern muss wirklich versuchen, dass man sagt, okay, Technik geht vor. Also wenn die Technik mal gut ist, kann ich reinsteigen, was ich möchte, aber die Technik muss mal passen. Und das macht man eben sehr viel nochmal am Ergometer. Das finde ich immer gut, dass Leute im Herbst beginnen. Stadthalde, was ich mache als bis jetzt einzigen Trainer, was ich kenne, ich setze mich mit den Athleten ins Boot. Mhm. Fahre dann teilweise mit dem Zweier, eben mit Patrick bin ich da im Wettkampf gefahren und merke dann auch selber, okay, das Boot kippt jetzt in die Richtung, kippt in die Richtung, kann damit Feedback geben.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und anders als wenn ich jetzt nur mit dem Rad, weil die meisten Trainer fahren natürlich mit dem Rad dann mit oder mit dem Boot und sehen das natürlich anders, als wenn du jetzt im Boot sitzen würdest und was du im Paarebereich dann auch einfach anders wahrnimmst.
Ich meine, es bleibt sowieso immer die Bottomline, das müssen wir eh sagen. Alles, was mit dem Parasport in irgendeiner Verbindung steht, ist halt noch einmal irre einfach. Ja. Also ich glaube, es kann sich kein Nicht-Paraathlet überhaupt vorstellen, was das heißt, wenn man halt auf einen Sinn irgendwie verzichten muss und dass die anderen irgendwie kompensieren müssen.
Probiert es mal blind, eine Skipiste runterzufahren.
Ja, oder auch wie letztens der Patrick da war und sagt, er rennt den Vienna City Marathon. Das ist als Nicht-Blinder schon eine Herausforderung.
Wir sind aber noch immer bei unter Anführungszeichen nur blinden Leute. Wir haben auch natürlich andere. Wir haben fünf Blinde, was natürlich extrem schwierig ist zum Lernen, aber die haben, muss man ehrlicherweise sagen, auch dann im Rudersport, außer dass sie es schwerer haben zum Lernen, so vom Ablauf weniger Einschränkungen, wie zum Beispiel, wenn jetzt eine, wie ein Mädel, was nur ein Bein hat, die kann einfach nicht so Leistung bringen wie eine blinde Person zum Beispiel. Ja. Das ist genauso im Radsport. Im Radsport siehst du noch viel Rad gefahren und du kannst eigentlich nur Spinningbike fahren, also Wattbikes, was wir auch sehr viel haben, geht da gar nicht.
Ja, stimmt. Ja, du brauchst eine starre Narbe.
Ja. Genau. So Beine, und da hat jede, was ich halt sehr cool im Parasport finde, du hast halt jede Beeinträchtigung bringt andere Techniken vor sich, andere Benefits. Nimm zum Beispiel auch Leute mit, das heißt Plexus Parese, die sind dann mit der Hand als erst auf die Welt gekommen, die Ärzte haben sie in der Hand rausgezogen, dabei die Schlüsselbein und die Schulter verletzt und da ist die eine Schulter und der eine Arm viel schwächer als die andere. Da ich mir am Anfang, okay, Rudersport geht nicht. Falsch, man kann zum Beispiel super Riemen fahren, dass du nur ein Ruder hast.
Ja, stimmt.
Weil du dann nur die andere Hand brauchst. Mhm. Das heißt, du kannst jede Beeinträchtigung kann man dann einfach irgendwie anders
also
nutzen.
Also bist du eigentlich ein Manager der Herausforderungen, wenn du das jetzt mal einfach als Trainer im Parasport, musst du dir nochmal noch mehr überlegen, was geht hier eigentlich am besten.
Genau.
Das und nicht, was geht nicht, sondern was geht hier eigentlich am besten.
Genau, und welche kleinen Sachen kann ich ändern, dass sich das ändert. Wir haben Leute mit Friedreich-Ataxie, sind so Kleingehirnerkrankungen, die haben Gleichgewichtsprobleme. Leute sehen sie und sagen oft, Alter, der ist betrunken, überhaupt am Abend.
Ja.
Und sind dann sogar oft ungut. Und das ist halt normal, wenn du sagst, der Person hat eine Gleichgewichtsstörung und auf einmal sitzt im Ruderboot.
Wo der Sinn eigentlich das ist, was
das Wichtigste
brauchst. Ja.
Genau. Und da sind wir sogar mit so Leuten, also mit Leuten sagen, mit dieser Erkrankung bin ich mit einem Athleten langlaufen gegangen. Und man sagt, okay, auf Langlauf-Ski, der kann nicht wirklich stehen oben, aber der hat das am Ende, eine Woche war man, eine Woche hat er ein bisschen laufen können, gehen können. Und so Kleinigkeiten, man sagt, okay, das ist eigentlich für uns normal. So Ski zu stellen auf ein Laufen ist für Leute mit dieser Erkrankung einfach extrem viel wert. Und das ist auch cool.
Probierst dann auch selber Respekt aus. Also zum Beispiel einbeinig, geht vielleicht auch an unsere Zuschauer. Es steht dann hin und wieder, vor allem jetzt in der allgemeinen Vorbereitungsphase am Plan, einbeinige Übungen am Rad. Da tun sich viele schwer. Ich glaube, so kann man mal einen guten Eindruck kriegen, was das dann heißt, wenn man nur so fährt.
Oder mit einer Hand schwimmen und so Sachen.
Also eine Hand schwimmen. Und probierst du das dann aus? Also nicht in der Form, wie es sich anfühlt, damit du das adaptieren kannst, damit du Lehren daraus ziehen kannst für den Trainingsprozess?
Ich probiere es, aber um ehrlich zu sein, auch zum Beispiel als mit blind, wenn ich mit Augen zuruder, ist es doch noch ein anderes Gefühl, als wenn du wirklich blind bist, weil die meisten Leute, wie der Patrick, sind nicht komplett blind, sondern sehen halt extrem verschwommen. Also dieses komplett Schwarze ist fast nie der Fall. Und ich weiß schon, diese Ruderbewegung ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, wenn jetzt ein Radfahrer die Augen zumacht oder ein Schwimmer die Augen zumacht, oder ein Läufer, jetzt bis jetzt einmal wenig vom Laufen geredet, die Augen zumacht, kann man trotzdem relativ gut schwimmen, laufen oder Radfahren. Aber wenn ich es blind lernen würde, ist es wieder was komplett anderes.
Ja, stimmt.
Ja, blind schwimmen, das ist auch eine coole Freiwasserübung, um zu sehen, ob man gerade ausschwimmen kann. Ne?
Das ist echt cool. Wo man rauskommt.
Und wo man dann rauskommt, da geht es teilweise wirklich fast im Kreis. Ne?
Ja.
Ja, genau. Also das mache ich auch ab und zu, merke ich auch, dass ich dann Kreise fahre. Aber wir haben auch zum Beispiel jetzt eine Schwimmerin, was zu uns kommt, was dann das immer als Alternativtraining nimmt, was auch cool ist, weil ich finde, Rudern kann man eben gut mit Radfahren und Schwimmen kombinieren. Laufen eher nicht so, weil es halt eher schon ein kraftbetonter Sport ist. Und beim Laufen natürlich jede Muskelmasse, was man da überhaupt im Oberkörper mitnimmt, einfach
von Hüftwinkel, aus Hüftwinkelsicht vor allem auch fürs Laufen vielleicht dann nicht ganz die Zubringerleistung. Aber ja.
Wie wir schon geredet haben, als Radfahrer und als Schwimmer ist das wieder was anderes. Wir gehen auch sehr viel Radfahren, sehr viel Schwimmen. Der Patrick und ich möchten nächstes Jahr mal Passau Wien wieder fahren. An einen Tag. Dieses Jahr sind wir es an zwei Tagen gefahren, gemütlich.
Fahrt ihr das am Tandem oder fährt ihr auf dem eigenen Rad?
Nein, das geht nicht mit Tandem. Das geht nicht mit Tandem.
Weil das wäre, bei all dem, was ich sehe, was möglich ist, wer weiß, vielleicht wäre auch das möglich.
Nein, sind wir dieses Jahr mit zwei Tandem sogar gefahren, zwei Blinde. Und, aber eben, weil wir vorher geredet haben, zum Beispiel Tandem kann man relativ, wenn man den anderen vertraut, relativ schnell mal sich einfach ins Boot setzen mit jemandem, das Rad setzen, mit jemandem Rad fahren, wenn man nicht vertraut. Aber im Boot ist wieder was anderes, weil du einfach eingespielt sein musst, Höhe der Ruder und so Sachen.
Patrick ist da ja wirklich auch für mich jetzt auch noch mehr Ausnahme, weil der läuft da die Streif rauf, schon mit einem Partner, aber da kann man nur Kommandos geben, ansagen, da kommt jetzt der nächste Stand und noch einer und noch einer und da wird man nicht fertig. Das heißt, ist ja dann auch wirklich mit viel Risiko behaftet.
Voll, aber das hast du, das brauchst du auch, das lernt man auch mit der Zeit, weil zum Beispiel auch wir natürlich kein nur Paraverein sind und wenn wir jetzt in der Kraftkammer sind, teilweise Leute Gewicht einfach irgendwo liegen lassen und als Blinder gibt es dann, wo man dann einfach da drüber stolpert oder einfach dann irgendwelche Hindernisse hat und da muss man einfach abgestimmt sein. Genauso wie wenn ich jetzt ein Boot trage und irgendwo runter muss, muss man dann auch sagen, hier kommt eine Stufe.
Sonst fallen alle.
Genau. Das
ist dann im eigenen Interesse also natürlich auch.
Wir haben schon Leute gehabt, was dann ein Blinder in diesem Schwimmbecken in der Stadthalle mal ins Becken geflogen ist.
Das ist eine wichtige Frage, weil wie kommen die Leute zu euch? Also gerade im Parasport, wie rekrutiert ihr die, wie finden sie den Weg zu euch?
Im Parasport erweitert dann die Frage, dass man dann wieder mal in die andere Richtung kommt, wie kommen wir generell zu euch? Kann man quer einsteigen, also als Hobbyathlet, als schon gereifter Athlet neu anfangen und wie ist das Alter, Männer, Frauen?
Gehen wir jetzt mal weg vom Parasport, ich glaube, das macht es leichter. Eben, wir haben jetzt sehr viele Anfragen mit Ruderkursen, was da immer mehr kommen. Kann natürlich auch welche Quereinsteiger sein, was damit auch leichter tun einmal. Und im generellen Leistungssport ist eher junge Leute die Zielgruppe. Also als Ruderer bist du, wenn du Olympiateilnehmer sein möchtest, mit 30 schon eher alt.
Weil, die Schnellkraftkomponente
genau, einfach zu sehr
dominierend
da
ist.
Weil beim Triathlon ist man dann eher schon auf älteren Niveau und die Spitzenklasse ist eher um die 30.
Heißt aber nicht für Hobbysportler, dass man es in einem hohen Alter nicht auch betreiben kann. Überhaupt ich glaube, es ist gelenkschonend, also im Vergleich zu Laufen zumindest. Gibt es da dann auch...
Genau, also es gibt Ruder, wir haben unseren Ruderverein, der rudert eben da in der Nähe auf der Donau. Der ist 96 Jahre alt, ist noch immer im Wasser. Das heißt, es ist echt eine super gute Alternative. Und auch man kann sie auch mit vielen Sportarten, wie schon gesagt, kombinieren.
Ich habe eine praktische Frage da hinten nach. Ist Rudern ein teurer Sport im Hobbybereich?
Finde ich nicht unbedingt. Wir haben bei uns eine Mitgliedschaft für ca. 500 Euro. Und da ist alles gedeckt. Also man kann dann jedes Boot nehmen. Versicherungen sind dabei.
Aber das Elektrolytgetränk danach nicht, oder?
Da kriegst du bei uns
das leider nicht, aber gibt Kantine gibt es auch und Fitnesscenter ist dabei.
Ja, okay, das ist aber, Was man beim Rudern, bei uns gibt es 3 Vaporfly für den Preis, ne?
Also nee, drei Schuhe. Das darf man nicht vergessen, dass da beim Rudersport ja ein Bootshaus, ein Vereinsgelände dabei ist. Was du im Triathlon hast du vielleicht ähnliche Mitgliedsbeiträge im Jahr und das dafür kriegst du eine Lizenz. Und vielleicht 2-3 Schwimmbahnen in der Woche, wenn du sehr gut aufgestellt bist.
Zu einer gewissen Zeit.
Zu einer gewissen Zeit. Ja, also wir reden vielleicht von 3 Stunden in der Woche. Ja, da hast du ein Bootshaus zur Verfügung.
Also zu normalen Geschäftszeiten. Leute auch drin, also dafür leben. Also Ruderer sind oft, ich bin jetzt Ruderer seit 12 Jahren und auch wenn ich nicht Ruderer werde, werde ich schon trotzdem Mitglied sein und andere Leute damit unterstützen.
Das wollte ich gerade sagen, die Geschichte mit dem Vereinsgelände klingt nämlich banal, aber das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass es in der Regel ein Vereinsleben gibt, weil du kannst dich dort auch treffen, abseits der Trainingszeiten.
Schwimmen
und
gehen
das
einmal.
Ist, genau, das ist, ich meine, die Geschichte, dass ihr ein Fitnessstudio drinnen habt und eigentlich im Preis inkludiert, ist ja auch einmal eigentlich ein riesen Benefit, weil wenn man jetzt irgendwo, außer man geht in die billigsten Discount-Fitnessstudios, bist bei einer 12-Monats-Mitgliedschaft 50 Euro bist du auch nicht woanders.
Ja. Genau, also es geht hier relativ schnell. Vor eben Geschlechter und so,
wir gesagt haben. Und Nachwuchs passt perfekt dazu. Für Hochleistungssport oder generell für Schulen, für Schulkinder gibt es da Angebote.
Und ja, sogar sehr stark. Also wir fördern generell immer die Jugend, weil aus dem Jugend kommt natürlich dann auch immer der Nachwuchs. Generell im Leistungssport ist dann schon eher Geschlechter getrennt, das Training nicht, aber die Wettkämpfe, also es gibt nicht so Mixed-Bewerbe, außer man fährt dann so, das heißt Mastersrennen, wenn man sagt, okay, man macht nur so hobbymäßig Sachen, dann gibt es schon Mixed-Teams und bei uns beginnt man mit 15 Jahren schon 5-6 Mal die Woche zum Trainieren, also auch dann natürlich noch eher jüngeres Alter und nur mit Körpergewicht.
Yeah.
Krafttraining auch und dann versucht man das circa mit 12 kann man beginnen zum Rudern, auch wegen der Größe. Beginnt dann zum Rudern und kann dann sich langsam rantasten.
Was sind die besten Zubringersportarten, die man davor gemacht haben sollte?
Radfahren, Schwimmen, würde ich sagen. Mhm. So klassische Sachen. Ja. Und wir haben auch sehr viel Nachwuchs. Nachwuchs ist gerade auch sehr gefragt, viele Schulen. Wir haben in Wien sogar extra einen Scout gehabt, was dann für den Wiener Ruderverband Kinder, Schulen anwirbt und zu Schulen hingeht. Auch jetzt, wenn wir vorher drüber geredet haben, Parasport ist natürlich dann ein bisschen was Schwierigeres, weil ihr habt im Sport, Parasport ist, versucht man immer Leute mit am wenigsten Beeinträchtigung zu finden. Und dann oft Leute vielleicht nicht mal wissen, dass sie irgendeine Beeinträchtigung haben. In England gibt es einen Ruderer, der einfach den Vorfuß nicht gescheit heben kann, deswegen schon Para ist. Also das ist echt minimale Beeinträchtigung, versucht man da zu bekommen. Und
das sind ja dann zwei Perspektiven. Entweder man sucht jemanden, der im Parasport Medaillen gewinnen kann, oder es ist ein beeinträchtigter Mensch, der sich bewegen möchte und den Sport ausüben möchte und man schaut, wie kann ich das am besten machen.
Aber davon kommen die Leute eh oft, also muss man oft nicht mal Werbung machen.
Und
ich merke auch, dass die beste Werbung immer Mundpropaganda ist. Also wir haben natürlich viel mit Flyern gearbeitet, mit Physio gearbeitet, aber das Beste ist, in letzter Zeit haben wir immer mehr Paranachwuchs, Leute mit Beeinträchtigungen, weil einfach die Mundpropaganda so gut ist, weil einfach das Klima bei uns passt und wir Leute einfach herkommen und Spaß haben und eben wir nicht so wie ein unter Anführungszeichen normales Fitnesscenter sind, wo Leute hingehen, trainieren und noch rausgehen, sondern sitzt man noch zusammen, macht was gemeinsam, macht gemeinsam Ausflüge. Und man lebt wirklich in der Freizeit auch zusammen.
Ist ja dann eben auch für den Nachwuchs dann auch interessant, wenn es ein Vereinsleben gibt und nicht nur den nur stur den Sport, sondern auch eine Community, in der man aufgenommen wird. Ne? Ja, coole Sache. Damen und Herren, ist das ziemliche Egalität. Es gibt beide olympische Distanzen.
Vom Verein her, vom Leistungssport, würde ich eher sagen, dass da eher die Männer mehr da sind, weil die Frauen dann eher vielleicht Angst haben, dass sie zu muskulär werden. Mhm. Was aber überhaupt nicht der Fall ist, muss ich sagen. Wettkampfmäßig gibt es eben, wie schon gesagt, bei Olympischen Spielen nur reine Männerteams, reine Frauenteams, ja. Außer im Parabereich. Im Parabereich gibt es momentan im Ganzkörper, wo man Ganzkörper ansteuern kann, gibt es den Zweier, wo es mixed ist, also ein Mann, eine Frau, und den Vierer mit Steuermann, wo zwei Männer, zwei Frauen drin
sind. Ist es aber dann nicht, wir haben vom Weak Link gesprochen vorher, also das schwächste Glied im Boot bestimmt quasi den Rest, weil sie die anderen nachrichten müssen. Widerspricht es ja. Also aus Kraftniveau-Sicht kann eine Frau niemals das Kraftniveau eines Manns erreichen. Ja.
Im Zwei ist aber auch so, dass das dann skulieren ist, also dass man jeder zwei Ruder hat und dass man dann nicht so schief fahren kann, weil man eh auf gleichen Beinen herzieht. Was im Vierer nicht ist, das stimmt, da hat jeder nur ein Ruder. Aber was auch versucht wird, gegenzuarbeiten, dass man sagt, es darf maximal die Hälfte des Bootes blind sein. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, als Blinder hat man eher eine schwächere Einschränkung in der Hinsicht. Ja, ja. Und wenn dann eine Person mit einem Bein drinnen sitzt oder was eine viel schwächere Hand hat, wäre es dann unfair, wenn sie nur gegen Blinde fahren würden. Ja. Deswegen sagt man, es dürfen maximal Hälfte.
Ja, die Einteilung im Parasport muss ja irgendwann einmal gefällt sein. Sie ist natürlich willkürlich, aber auf der anderen Seite finde ich es großartig, dass das Thema in den letzten 10 Jahren ordentlich an Zulauf gewonnen hat.
Ja, vor allem, man muss sich ja nur praktisch fragen, wie willst du das besser regeln? Du musst immer irgendwo eine Kategorisierung vornehmen und da wird es Einzelfälle geben, die profitieren.
Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung geben.
Ja. Weil es auch nicht so nachgefragt ist, Rudern, würde ich sagen. Also zum Beispiel im Schwimmbereich gibt es ja Wertungen von 0 bis 100, wie stark du beeinträchtigt bist. Und es gibt es im Parasport einfach nicht. Ja. Im Pararudern gibt es einfach nur diese drei Arten. Und das war's.
Ja. Habt ihr einen Zulauf gemerkt? Ich glaube, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Die Zeit vergeht da bei solchen Formaten immer mörderschnell. Wie die Crossfit-Welle gestartet ist, da ist Rudern auch immer am Ergometer zumindest ein großer Teil davon oder ein Teil des Ganzen. Habt ihr da einen Zustrom gemerkt an Athleten, Athletinnen?
Nicht wirklich. Wir haben kurz einmal Crossfitter bei uns im Verein gehabt. Aber das war auch nur kurz. Wir haben versucht, aber sie zu unterstützen. Wir haben eine österreichische Indoor-Meisterschaft, wo auf diesem Concept 2 eben ruderst. Da haben wir einen eigenen Bewerb nur für Crossfitter gehabt. Aber Crossfitter wollen dann eher im Fitnesscenter bleiben und nicht unbedingt das Wasser. Und das Einzige, was ihnen wirklich Spaß macht, ist dann eben diese Ergometer. Was jetzt aber kommt, was ich auch sehr cool finde, ist, es gibt ja das Supercycling. Und in der Hinsicht wollen auch Bekannte von uns jetzt das mit Rudergerät machen, wo du dann einfach auf diesen Rudergeräten ruderst, dann mal absteigst, dann gewisse Kettlebell-Übungen machst und dann wieder
so, intermittierendes Krafttraining ist das, mit Musik und
Musik,
Disco-Feeling fast.
Ja. Dann rudert man vielleicht wieder nur mit einem Bein, da geht man die Schlagzahl in die Höhe und eben ähnlich wie Supercycling.
Ja.
Ist aber kein Ruder-Workout, sondern trotzdem ein Full-Body-Workout, muss man dazu sagen.
Ja, das zieht dann natürlich ein anderes Publikum an, ist eh klar. Ja.
Ja, vielleicht auch mehr Einsteiger.
Ja, ja.
Also ich muss sagen, ich hätte richtig Bock. Wir könnten mal so, du könntest mal mit uns drei Runde fahren, gell? Ja,
sehr gerne.
Es wird sicher lustig. Vor allem das Einsteigen ins Boot, das Haus im Wort dann drin, wir gehen dabei schwimmen.
Pack die Badehose ein.
Und das wäre eigentlich einmal eine Gaude, oder?
Das wäre super Gaude. Schwimmen können wir eh alle drei, also es kann nicht viel passieren. Ja. Außer, dass du die Nerven schmeißt.
Aber jegliche Fehler dienen der Belustigung des Betrachters, also es wird für dich sicher Spaß machen.
Sehr gern. Also machen wir uns mal was aus.
Ja, danke auf jeden Fall, dass du da warst, dass du Sportart vorgestellt hast. Auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Also
ja, ich denke auch, dass es ein Anreiz ist und man kriegt einfach Gusto auf das Ganze.
Ja, voll.
Für unseren Sport ist es ganz sicher eine Zubringerleistung. Jeder, der Rudern probieren möchte, hat einen Benefit draus, bin ich mir ganz sicher, in vielerlei Hinsicht. Und wenn es eben dann vielleicht auch beim Bier danach endet, ist das auch nichts Schlechtes. Ja.
Im schlimmsten Fall wird schwimmen.
Genau. wenn ihr Fragen habt an den Martin, schickt es uns einfach, schreibt es uns unter das Video oder unter sonstige Social Media Kanäle. Wir werden die natürlich verlinken. Recht herzlichen Dank für die Insights.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Jederzeit wieder.
Und Dankeschön. Wie gesagt, wir sehen uns dann im Boot.
Ja, ja. Das werden wir machen. Schauen wir, wie lange. Also danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Baba. Ciao.